Kapitel 1. Perry Roden. Rückfall. Mein Gott, es sind unfassbar viele. Perry Roden nahm das Bild der Ortung in sich auf. Die Zahl der Raumschiffe war das eine, das Wissen darum, was eine solche Riesenflotte anrichten konnte, das andere. In der Darstellung der Positronik ballten sich unzählige Impulse zu einem gewaltigen Schwarm. Gelb eingefärbt erinnerten sie ihn an Bienen, die sich sammelten. Roden hatte genug Erfahrung mit den Blues gemacht, seit die Menschen die Eastzeit der Galaxis erreicht hatten, nach dem fehlgeleiteten Sprung durch den Sechseck-Transmitter im Zentrum Andromedas. Die Molkex-gepanzerten Diskusschiffe mochten nicht auf dem technischen Niveau der Farnao sein, aber das war bei dieser Menge nicht ausschlaggebend. »Viele blaue Hasen sind des Hundes Albtraum«, hörte Roden Rufus Darnell sagen. Er drehte sich um. »Machen Sie Kogadu Konkurrenz, Rufus?«, fragte er. Der leitende Ingenieur der Farnao bleckte die Pferdezähne. »Das wäre aussichtslos«, sagte er. »Aber wo er recht hat, hat er recht. Das war ein Zitat aus der Zeit, als uns in Andromeda die Hetzgeschwader auf den Fersen waren. Ich habe nur eine farbliche Anpassung vorgenommen.« Sal Rainbow grinste schmal. »Die Meute von damals als Hasen zu bezeichnen ist ziemlich lässig. Außerdem sind diese Hasen da vor uns schwarz und nicht blau.« Das war ein Hinweis auf die Molkex-Panzerungen der Blues-Raumschiffe, die sie so effektiv schützten wie jeder Schutzschirm. Durch dieses exotische Material wirkten die Diskusse schwarz. Der Kommandant der Farnao beobachtete die Schiffsbewegungen sehr genau. Das Einsatzschiff des Protektors stand nach der Transition in den äußeren Bereichen des OVI-Systems. Sogar in einer Entfernung von über 15 Lichtstunden zu der roten Riesensonne war die Raumzeit in Aufruhr. Der Gigantplanet Moloch und seine Wolke aus 42 Monden zogen das Kontinuum als solches in Mitleidenschaft. Dort geschah etwas Unheimliches, dessen Auswirkungen nicht einmal hochkarätige Wissenschaftler vom Range eines Eric Leiden im ganzen Ausmaß verstanden. Dieses System war ein Albtraum. Die Sonne, groß wie der bekannte Antares, stand wie ein rotglühendes Auge im Zentrum des Systems. Drokarum, das schwarze Ei, wie die Azarak das Raumgebiet nannten. Durch die von Moloch induzierte Verformung des Zentralgestirns ähnelte sie tatsächlich einem Ei, und der Vergleich mit einem Auge drängte sich geradezu auf. Auf Impos, einem der Monde, war die Menschheit in der Memeter-Arche gestrandet. Die Sonne war der beste Beweis, dass das nicht das einzige Problem war. »Sie hat sich verändert, oder kommt mir das nur so vor?«, fragte Roden. Freda Karminski schob Roden ein holographisches Datenfeld zu. Die darin aufbereiteten Ortungswerte waren mit unverhältnismäßig großen Unsicherheiten behaftet. Für den Ortungs- und Funkoffizier war eine Umgebung wie diese eine ständige Herausforderung. Aber Roden sah trotzdem, dass er mit seiner Vermutung richtig lag. Er glaubte, ein leichtes Vibrieren zu spüren. »Die Leistung der Antigraf-Aggregate ist kräftig nach oben geschnellt«, sagte Darnell gepresst. »In der Nähe von Moloch ist die Hölle los. Dort möchte ich nicht unterwegs sein müssen.« »Die Flotte?«, fragte Roden. »Absatzbewegungen«, meldete Zora Rahimi, die Pilotin der Farnao. »Sie verlegen große Teile ihrer 10.000 Einheiten.« »10.000«, wiederholte Roden ungläubig. »Was soll das werden?« »Kommen wir Ihnen in die Quere?«, wollte Limba Baldivieso wissen. Das Unbehagen, sich einer derart riesigen Gattaza-Flotte gegenüberzusehen, war der ersten Offizierin anzumerken. Roden teilte ihre Besorgnis. »Nein«, antwortete Rainbow und musterte die multiplen Ortungsergebnisse intensiv. »Eher das Gegenteil ist der Fall. Es sieht beinahe aus, als wollten sie sich von uns absetzen.
Das wohl kaum, murmelte Roden.
Sie messen genau dasselbe an wie wir. Ich wette, sie fliegen sicheres Terrain an.
Falls es so etwas in diesem vermaledeiten System überhaupt gibt.
Die Stimme der Hauptpositronik drang durch die Zentrale. Warnung! Individuelle Sicherheitsvorkehrungen nötig. Eine Welle diskordanter Gravitationsschübe erreicht uns in etwa 20 Sekunden. Die zentrale Besatzung nahm ihre Plätze ein und sicherte sich mit individuellen Prallfeldern. Roden fühlte den sanften Druck. Sekunden später schüttelte sich die Fernau wie ein weitwundes Tier. Die Schwerkraftschübe mussten gewaltig sein, wenn die Antigrav-Aggregate sie in dieser Stärke durchließen. Aber ein Großteil der Bordenergie war für die Prallfeldschirme reserviert, die das immer wieder auftretende Kreellgestöber fernhielten.
»Sie haben recht«, sagte Rainbow langsam. »Sie setzen sich ab.«
»Sollten wir ebenfalls verschwinden?«, fragte Roden.
»Nein«, erwiderte der Lakota-Indianer. »Die Gattaser verlegen ihre Flotte, weil Teile von ihr in deutlich unruhigere Gebiete driften. Bei der Größe ihres Aufmarschs ist das kein Wunder. Wir jedoch können hierbleiben. Wenn wir anfangen, größere Manöver zu fliegen, machen wir sie nur auf uns aufmerksam.«
»Die haben uns längst bemerkt«, widersprach Darnell. »Macht keinen Unterschied.«
»Selbstverständlich haben die Gattaser unseren Wiedereintritt registriert«, konstatierte Rainbow. »Aber sie haben momentan genug mit sich selbst zu tun. Eine Gefahr sehen sie bestimmt nicht in uns. Aber wir müssen ja nicht unbedingt zusätzlich rufen, »Hallo, wir sind hier.«
Roden lächelte dünn.
»Das wird sich kaum vermeiden lassen, wenn in Kürze 500 Schiffe der Apasos in die normale Raumzeit zurückstürzen. Das werden die Gattaser auf gar keinen Fall ignorieren. Hoffen wir, dass sie ihr Absetzmanöver bis dahin soweit abgeschlossen haben. Ich werde über jede zusätzliche Lichtminute froh sein.«
»Sehen Sie.« Rainbow vergrößerte ein Holo der Außenbeobachtung. Die Ortungsergebnisse waren darin positronisch ergänzt und extrapoliert. Das Bild schien beinahe real.
»Dieses Segment der Flotte hat Probleme.«
Roden kniff die Augen zusammen. »Turbulenzen. Sie fliegen mitten rein.«